Christine, wir bekommen ja immer mal wieder Nachrichten von Menschen, die schreiben, dass sie den Podcast hier zum Einschlafen hören.
Das ist eine kleine Beleidigung.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, ist es eine Beleidigung oder ist es ein Kompliment?
Also wenn wir als Schlafmittelvertreter unterwegs wären, wäre es ein Riesenkompliment. Aber da wir eigentlich als Büchervertreter unterwegs sind und die Menschen eigentlich wach halten wollen, dass sie Lust haben zu lesen, wenn man dabei einschläft. Ich war neulich beim Klassentreffen. Und da hat mich jemand gefragt, so, also vor 100 Jahre Klassentreffen oder 50 Jahre Abitur, weißt du, sowas. Und die waren natürlich, wir sind natürlich alle schon alt. Und dann haben die so gefragt nach Fernsehen und Bücher schreiben und so. Und ich erzähle. Und während ich erzähle, kippt einer mit dem Kopf ganz sachte vorne
Nein.
über. Und dann ist er, habe ich den mit meiner schönen Stimme in Nickerchen gequatscht.
Das gibt's doch nicht.
Doch, das kann natürlich auch passieren.
Okay, das ist natürlich eine Beleidigung ein bisschen, aber andererseits...
Auch für meine Stimme war es ein Mega-Kompliment.
Genau, aber das denke ich mir auch. Wenn Menschen sich wünschen, unsere Stimmen als letztes zu hören, bevor sie einschlafen und damit in einen schönen, entspannten Schlaf gleiten, dann ist das ja fast ein Kompliment. Und wenn es eine Folge gibt, die man fantastisch zum Einschlafen hören kann, dann ja wohl diese hier.
Zwei Seiten.
Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann
und Mona Amesian. Wir reden über Schlaf.
Zurück im Eierkarton.
Zurück im Eierkarton. Und ich finde das Thema toll. Und ich habe mir überlegt, was ich dich frage. Und ich wollte eigentlich erstmal mit dir schwärmen übers Schlafen.
Oh ja.
Oder?
Ich liebe Schlafen.
Ja, hier steht... Ich liebe es zu schlafen. Dieses langsame Rüberrutschen. Kennst du das, wenn man eigentlich denkt, man ist noch hellwach und aber so Bilder im Kopf, also irgendwelche komischen Sachen schon passieren, du denkst aber, du schläfst noch gar nicht. Das liebe ich.
Ja, so dieses Wegsickern.
Genau.
Aus dem Wachzustand in den Schlafzustand, aber irgendwie ist da noch eine Art von Bewusstsein da.
Genau.
Und natürlich, wenn man total müde ist und weiß, da ist mein Bett und da kusche ich mich gleich rein und dann in so einer wohligen Stimmung, keine Sorgen im Kopf und dann einschlafen, durchschlafen, am nächsten Tag aufwachen. Das ist ja der Prototyp von gutem Schlaf, aber ich glaube, wir alle wissen, es ist nicht immer so.
Es ist nicht immer. Also ich kann manchmal schwer einschlafen. Wir haben jetzt relativ viele Podcasts auch gemacht und wir machen ja beide auch noch andere Sachen. Und ich bin neulich nachts wach geworden. Quatsch, ich bin erst gar nicht eingeschlafen, sondern nur in so einem Halbschlaf gewesen. Und in meinem Kopf hat sich dieses Gedankenkarussell gedreht. Wie kriegst du das hin? Wann machst du was? Und dann bin ich nachts um 2 aufgestanden und habe 2 Sachen abgesagt. Also eine Verabredung mit meiner guten Freundin, das fand ich sehr traurig. Und dann wollte ich mir endlich gescheite Jogging-Schuhe kaufen und wollte mir die mal so anpassen. Nein, da hatte ich einen Termin 2 Tage später und da musst du rechtzeitig absagen. Und da war ich so sauer, weil es so 2 Termine sind, die schön sind. Und dann hat mein Kopf gesagt, du bist bekloppt, wie willst du das schaffen? Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass sich das Denken vom Schlafen abhält.
Und morgens, als du dann aufgewacht bist, also ich nehme an, du hast die Menschen dann nicht angerufen nachts, sondern denen irgendwie Mails geschrieben oder SMS oder so. Und am nächsten Morgen hast du dann gedacht, ach, das hätte ich schon doch irgendwie alles hinbekommen. Oder zum Glück habe ich es gemacht, weil manchmal sind ja so Gedanken im Schlaf oder beziehungsweise nicht im Schlaf, sondern in der Nacht
nochmal
so viel schlimmer als tagsüber. Und da denkt man, die Decke fällt einem auf den Kopf, man kriegt nichts hin, die Sorgen sind potenziert, mal 10 und morgens ist schon wieder nur halb so schlimm.
Also ich war froh, dass ich es abgesagt hatte, weil mir das wirklich eine gewisse Erleichterung verschafft hat. Und jetzt ist alles geschafft. Aber ich fand das schon interessant, dass ich mich selbst vom Schlafen, was ich so liebe, abhalte. Und am schönsten ist es für uns oder für mich schlafen. Vor unserem Schlafzimmerfenster steht eine riesengroße Birke. Und das Schönste ist, wenn es regnet. Ich merke gerade, ich quatsche mich selbst in so eine Meditation rein. In so eine Trance rein. Weil wenn du da sitzt und der Regen fällt, und das rauscht so und dann hat mir Jochen vielleicht sogar noch die Füße massiert. Das macht er manchmal.
Okay, Christine, jetzt wird's intim hier.
Aber das ist toll. Kennst du das, wenn dir jemand die Füße massiert?
Da bin ich gar nicht für.
Nee.
Also Massage gern, Rücken und so,
nee,
aber nicht Füße.
Rücken nein, aber Füße ja. Okay. Und das ist so. Und dann noch eine Wärmflasche und dann...
Oh. Ja, Wärmflasche. Wärmflasche ist natürlich next level im Winter. Und Regen tatsächlich. Also ich mag Regen nie, aber wenn man im Bett liegt, und es prasselt dann vielleicht noch auf so ein Dachfenster oder so.
Oh,
das ist richtig schön.
Musstest du denn im Kindergarten eigentlich schlafen, Mittagsschlaf machen?
Nee, ich wurde mittags wieder abgeholt. Ich glaube, mein Kindergarten ging so von morgens 8 bis 12 oder 1. Und dann wurde ich abgeholt. Und ich glaube, da war ich dann auch schon in einem Alter, in dem ich keinen mehr gemacht habe oder dann zu Hause. Aber ich weiß, dass es Kindergartengeschichten gibt, die dann vielleicht auch nicht so gute Erinnerungen hinterlassen haben. War das bei dir so, dass
das
dann gesagt
so.
Wurde, ihr müsst jetzt schlafen?
Ja, 54, bin ja schon ein bisschen älter. Fröbel-Kindergarten, also eigentlich moderne Pädagogik, damals zumindest. Und dann haben die so kleine Pritschen aufgestellt und dann musstest du dich hinlegen und schlafen. Natürlich keinen Mucks machen, das ist auch klar. Aber ich fand das gar nicht so schlimm, weil mein Vater hat mich, wenn ich dann nicht im Kindergarten war, zu Hause immer angehalten zu schlafen mittags. Und das hat er auch gemacht. Und wir haben dann gemeinsam geschlafen. Und ich finde es toll, wenn das heute noch passiert. Also wenn du so bei Nachbarskindern siehst, wenn die plötzlich zwischen 2 und 3 ist Ruhe, weil die schlafen, das passiert kaum noch. Das finde ich ganz schön. Und das ist, glaube ich, Kinder sind auch dann wirklich, die sind ja auch erschöpft bei dem, was die so von 7 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags schon mal anstellen.
Voll. Und auch im Erwachsenenalter finde ich so ein guter Mittagsschlaf genau die richtige Länge, weil man muss ja genau die Länge abpassen, nach der man dann fitter ist, weil wenn du die übersteigst, dann ist ja der Tag erledigt. Nee, so Mittagsschlaf habe ich gar nicht so richtig eine Erinnerung an früher. Mein Stichwort beim Thema Schlafen in der Kindheit ist bei anderen übernachten. Also ich war so ein Heimwehkind eine Zeit lang, also irgendwann hat sich das dann gelegt. Aber bei anderen übernachten war immer für mich mit erst ganz viel Vorfreude verbunden und Aufregung. Und dann war ich da und dann war ich oft diejenige, die dann abgeholt werden musste von
wirklich?
Mama und Papa. Ja, oder beim Turnen hatten wir oft so Lehrgänge und dann haben wir in den Hallen, also haben wir erst trainiert den ganzen Tag und dann abends mit den ganzen Matten da so Lager gebaut und dann da übernachtet. Und das Trainieren tagsüber fand ich super. Sobald ich wusste, oh, jetzt ist das Training vorbei und es geht ans Schlafen, habe ich so richtig wie so eine Panik bekommen und einfach ganz, ganz dolles Heimweh und Angst vor dieser Nacht, dass ich dann da wach liege und nachts ist keiner da, den ich dann ansprechen kann, weil alle schlafen und meine Eltern sind weit weg und so. Und mittlerweile, ja, ist ja bei dir auch so, schlafen wir oft nicht zu Hause. Und deswegen bin ich auch ganz gut daran gewöhnt, nicht im eigenen Bett zu schlafen, weil wenn ich mir vorstelle, mein Job oder auch dein Job, wenn man nur im eigenen Bett gut schlafen kann, dann hätte man ein großes Problem. Oder bist du so jemand, der dann mit dem eigenen Kissen verreist oder so?
Nee, überhaupt nicht. Aber die Hotelbettkissen sind immer zu groß für mich. Ich schlafe auf meinem Anorak oder irgend sowas.
Ich finde auch, also die Größe ist manchmal okay, aber kennst du das, wenn du so da drauf liegst? So seitwärts und dann auf einmal fängt das Gedankenkarussell an, wer hat mit seinem Kopf schon hier drauf gelegen?
Nein, da möchte ich nicht mehr, ja.
Und zwischen mir und dem Stoff, wo diese Person auch drauf lag, ist nur ein mini, mini kleiner Bezug. Und auf einmal fängst du an, so Talg zu riechen und dann denkst du an so Milben oder diese Bettwanzen da aus
und
Paris.
Und man hört es klopfen
und dann,
im Kissen.
Also, und dann ist eigentlich schon zu spät und dann gehe ich immer ins Bad und hole mir das Handtuch und habe dann am nächsten Morgen so ganz so den Handtuchabdruck.
Genau. Ich bin ja jemand, der früher war Hotel für mich echt Risiko, weil ich Schlafwandler bin.
Nein, echt?
Ja, also ich habe als Kind schon, da gibt es wirklich, also es gibt die Geschichte, dass ich kurz vor Weihnachten mit dem Weihnachtsgeschenk, was ich meiner Mutter gebastelt hatte.
Ah, das hast du schon erzählt.
Ich erzählt, so einen Kochlöffel, wo ich so Häkchen dran gemacht habe und so eine Mütze und da konnte man dann
Küchen. Stimmt, das klingelt was, aber immer noch, auch jetzt noch?
Ich habe ganz lange in Berlin in den 90ern für Rias Radio und TV moderiert und da waren wir immer logisch im Hotel untergebracht und da bin ich einmal wach geworden, als ich im T-Shirt und ohne Unterhose die Türklinke in der Hand hatte. Ich stand schon draußen auf dem Flur, es hätte gerade noch gefehlt, dass ich die Tür zumache, da bin ich wach. Also ich kann ganz
Wahnsinn.
Gut schlafen, also ich bin auch schon mal nachts wach geworden und habe die Waschmaschine gefüllt. Und bin dann.
Das ist doch total gruselig, oder? Ich finde Träumen schon gruselig, aber Schlafwandeln noch viel mehr, weil man hat es ja einfach überhaupt nicht in der Hand und unter Kontrolle. Und wer weiß denn, was man macht dann?
Ja, es kommt ja gleich ein Buch. Ja. Was total, was in der Richtung total spannend ist,
ja, finde ich. Aber hattest du in deinem Leben außer jetzt so diese Geschichten irgendwann mal größere Probleme mit dem Schlafen, weil auch so Schlafstörungen und so oder Menschen, die in Schlaflabor müssen? Ich stelle mir das schon hart vor, wenn dir diese Ressource, die ja wie ich stecke mein Handy an den Stecker, das ist ja Schlafen für uns, wenn das gestört ist.
Also ich habe manchmal Schwierigkeiten einzuschlafen, aber ich finde es trotzdem unglaublich schön, im Bett zu sein. Also einfach im Bett zu liegen. Und gerade so in den letzten Monaten, Wochen, Ukraine, Israel, ich bin von so einer ganz leisen Dankbarkeit erfüllt, dass ich irgendwo lebe, wo ich in Sicherheit bin und wo ich ein Bett habe und wo ich weiß, es gibt was zu essen. Also das ist mir in letzter Zeit, ist mir das sehr nah und die Dankbarkeit ist mir deshalb sehr nah. Ich habe manchmal Schwierigkeiten einzuschlafen, ja, aber...
Und weißt du dann warum? Weil, also es kann ja an ganz vielem liegen. Bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich der Mondzyklus. Das habe ich dann auch erst gelernt. Also so Hormone und so, ja. ist auch was. Und natürlich dann Stress oder Aufregung, wenn am nächsten Tag irgendwas Großes ist oder ich gerade in einer sehr stressigen Phase bin. Ansonsten bin ich mit einem sehr entspannten Schlaf gesegnet. Schön. Aber wenn, dann, also wenn man sowas hat, was sonst kein Problem ist, fällt es natürlich noch viel mehr auf, wenn es dann eins ist. Ja. Was ist bei dir der Hauptfaktor, würdest du sagen?
Dass ich drüber nachdenke, ob ich das alles hinkriege, was ich mir vorgenommen habe und ob die Tage nicht so voll sind und ob ich die Pediküre nicht vielleicht doch besser verschiebe, was ich diese Woche gemacht habe, weil sonst hätte ich unseren Podcast in großer Eile machen müssen und das wollte ich unter keinen Umständen. Also bei Störungen ist es eigentlich keine, aber bei schlecht Schlafen erinnere ich mich eigentlich sehr gut an diese San Francisco-Zeit, wo ich hin und her geflogen bin und Jetlag, das sind halt 9 Stunden und das ist schon heftig, wenn du nachts um 3 wach wirst
das
und
ist ja
eigentlich
Rhythmus komplett durcheinander,
glockenwach bist und wenn du halt um 12 Uhr mittags hier in Deutschland schläfst du eigentlich tief und fest. Und ich glaube, das hing bei der aktuellen Stunde einfach damit zusammen, dass ich nicht jammern durfte. Also wenn ich Frank Blasberg, der nicht nur Co-Moderator, sondern auch mein Chef war, wenn ich da gesagt hätte, immer, ich kann nicht ein bisschen später kommen oder kann mich mal kurz hier unter den Schreibtisch legen, dann hätte der gesagt, gib diesen Job da in San Francisco auf, mach eins von beiden ordentlich. Und damit hat er total recht gehabt und deswegen habe ich das einfach ignoriert.
Und das war ja damals, aber heute ist ja eine andere Zeit. Also heute bist du ja in einem Alter, da sind andere in Rente und schlafen einfach so viel sie wollen und wann sie wollen und ohne Stress. Denkst du dir dann manchmal nachts, wenn du aufwachst oder wenn du nicht einschlafen kannst, warum mache ich den ganzen Bums hier eigentlich noch? Warum streiche ich nicht Podcast? Warum streiche ich nicht Buchtipps? Warum eigentlich noch immer?
Noch nie habe ich das gedacht, weil es so, ne? Also es macht so viel Spaß und es ist so, auch wenn es anstrengend ist, es ist so gelernt mittlerweile. Also das sagst du ja auch schon, dass du einen Handwerkskasten hast und klar setzt man sich an den Schreibtisch und denkt, oh nee, jetzt diese beiden Bücher besprechen und ich habe eigentlich überhaupt keine Lust und dann 1,5 Minuten, dann hast du einen Satz geschrieben und dann rutschst du rein und das finde ich jedes Mal wieder. Also das macht mich fröhlich und es befreit mich auch total.
Das ist voll schön, weil also du kannst dich da, glaube ich, nicht mit mir vergleichen, weil also ich bin 30, du bist 75.
Ja, aber du hast, guck mal, was du auf der Buchmesse zum Beispiel gemacht hast. Du hast ein Gespräch nach dem anderen abgewickelt. Das kann man abgewickelt. Ich streiche dieses Wort. Du hast
eingerotzt.
Nein, hast du gar nicht. Du hast ein Gespräch nach dem anderen intensiv gemacht, hast dich intensiv vorbereitet und da musst du gemerkt haben, was für einen großen Handwerkskasten du schon hast, sonst hätte es gar nicht funktioniert. Also du hast es praktisch nicht ganz, aber wie im Schlaf gemacht, ne?
Nee, was ich meinte mit, du kannst mich nicht vergleichen, ist, dass man natürlich mit 30 noch eine andere Energie und ein anderes Energielevel hat als mit 75. Das kann ich natürlich nicht einschätzen und ich schätze deins als sehr, sehr hoch ein. Und trotzdem gibt es ja auch diesen Mythos, dass man mit der Zeit auch zum Beispiel weniger Schlaf braucht. Merkst du da irgendwie eine Veränderung, wie viele Stunden du so brauchst, um ausgeschlafen zu sein im Vergleich zu früher?
Ja, wenn die Nachbarn oben weg sind, die haben 2 kleine Kinder und die fahren morgens schon um 7 Uhr Dreirad oder kriegen Schreiattacken, weil die Strumpfhose klemmt. wenn die nicht da sind, und das sind sie gerade nicht, dann haben wir neulich bis 11 Uhr geschlafen. Das fand ich großartig. Boah. Und was ich jetzt richtig merke, ich weiß nicht, ob es das mit dem Alter zu tun hat, wenn ich ausgeschlafen bin. Also wenn ich richtig gut geschlafen habe und dann kann ich auch richtig viel, viel erledigen. Und das ist ganz schön. Das macht Spaß.
Das heißt, wenn dich niemand wecken würde, wärst du eine richtige Langschläferin?
Ich sage immer, also gerade Freitagabend sage ich zu Jochen, können wir bitte so lange schlafen, bis wir aufwachen? Was ich eigentlich meine, ist, bis wir wach werden. Und das finde ich großartig, wenn kein Wecker oder so dich stört, sondern wenn du so lange schläfst, bis der Körper mal sagt, ich muss jetzt mal kurz auf die Toilette oder jetzt ist auch
genug. Jetzt ist auch gut. Ja. Ich glaube, das soll man tatsächlich auch so machen, um rauszufinden, wie viele Stunden Schlaf man braucht, weil da sind ja auch Personen einfach unterschiedlich. Ich habe das mal irgendwo gelesen, dass man im Urlaub ganz bewusst mal sich die Zeit notieren soll, zu der man einschläft oder so eine Uhr oder so, Smartwatch und so kann das ja auch tracken, wann man einschläft und dann wirklich mal so eine Woche Urlaub oder zwei, gar keinen Wecker und sich immer aufschreiben, wann man regulär aufwacht und dann sieht man 8 Stunden, 7,5, 8,5, 8, 7 so und kann diese Range, da macht man dann so ein Mittel und das soll man auch im Alltag hinbekommen und wenn man dann halt immer um 6.30 Uhr aufstehen muss, muss er halt dann entsprechend früher ins Bett, weil das ist dann deine natürliche Schlafmenge, die du brauchst und die soll sich halt im Alltag verringern, aber ich glaube auch nur um eine Stunde oder so, keine Ahnung. Ja,
also was ich merke, wenn ich früh genug ins Bett gehe, also wenn ich um 10 ins Bett gehe und wirklich gleich einschlafe, ist es ein tolles Gefühl am nächsten Morgen. Da habe ich 8 Stunden geschlafen oder so, wenn ich da werde ich um 6 oder so wach.
Ja, und das Gefühl dann, wenn man aufwacht, ist ja wohl
oder
Premium.
Wenn dir nichts wehtut, also mir tut manchmal der Körper weh, weil er zu wenig Schlaf hat.
Ja,
das bilde ich mir zumindest.
Ist ja auch eine Foltermethode, ne? Also nicht
ja,
zu schlafen.
Schlaf, genau.
Ist ungefähr das Schlimmste. Also frag mal alle die Kinder bekommen. Das habe ich in der letzten Folge übrigens vergessen, als wir über Sehnsucht gesprochen haben. Ein riesiger Punkt, der genannt wurde, war Sehnsucht nach Schlaf. Und immer kam dahinter, ich bin Mutter eines 6 Monate alten Kindes, meine 2 Kinder schlafen seit 3 Jahren nicht durch. Und das ist ja was, wenn man keine Kinder hat, das hört man ja immer, dieser Schlafentzug bei Eltern. Und man kann es sich einfach nicht vorstellen, weil man das ohne Kinder einfach, wenn man keine Schlafstörung hat, nicht hat. Oder keine Nachbarskinder, die aus ihren Strumpfhosen schlüpfen wollen.
Nee, reinkommen wollen
oder
und dann klemmt.
Oh. Das Verrückte bei diesem Thema Schlaf ist ja, dass wir so ein bisschen damit gehadert haben. Nicht wegen dem, was wir bis jetzt besprochen haben, sondern wegen dem, was jetzt kommt, weil uns ja ganz lange irgendwie keine Bücher eingefallen sind. Wir haben aber eine Lösung gefunden.
Wir haben eine Lösung gefunden. Hörerinnen haben uns 2 Bücher empfohlen. Und du hast es angenommen, du hast gesagt, es gab ein Buch, was eigentlich durchweg empfohlen worden ist.
2.
Also 2. Mhm. Und 1, dieses Schlafes Bruder von Robert Schneider, war der absolute Renner. Das unbedingt lesen. Und dann das Buch, was du gelesen hast. Wir haben es beide gelesen, aber was wir jetzt zu deinem Buch machen, mein Jahr der Ruhe und Entspannung, das waren die beiden Tipps für Bücher. Und ich war unglaublich gespannt. Und Schlafes Bruder hatte ich übrigens, als wir über Schlaf gesprochen haben, hatte ich eigentlich selbst auch im Kopf, weil ich diesen Titel kannte und wusste, es ist ein Bestseller gewesen. Und dann dachte ich, ach, dann lese ich einfach mal dieses Buch. Und dann habe ich im Internet nachgeguckt unter dem Titel und unter dem Autor. Und das war so kompliziert beschrieben, dass ich gedacht habe, nee, dann lese ich lieber gar nichts.
Dann sage ich der Mona, ich habe doch kein Buch zum Thema Schlaf. Genau. Und dann kam ich um die Ecke. Ja, weil das war wirklich total interessant. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon kurz erzählt, dass wirklich diese beiden Bücher immer genannt wurden. Und dann haben wir eigentlich einfach, also du hast dann gesagt, weil Schlafes Bruder dir was sagt, übernimmst du das und ich übernehme das andere, über das wir dann gleich sprechen. Und diesmal machen wir es dann auch so, dass die Person, die sozusagen Patin war für das Buch, es auch vorstellen darf. Also hören wir jetzt von dir die Rezension zu Schlafes Bruder, dem super mega Oberweltbestseller, Klassiker und so weiter.
Genau, es gibt gar nicht genug Superlative, um dieses Buch zumindest erstmal zu beschreiben. Erschienen ist es 1992, also vor mehr als 30 Jahren. Und dieses Buch ist ein Wunder und dieses Buch ist ein Rätsel. Ein Wunder eigentlich, dass es doch erschienen ist, weil der Autor hat es bei 20 Verlagen versucht. Die haben es alle abgelehnt. Und dann ist es doch erschienen und es ist erschienen ohne jegliche Werbung eigentlich. Man kann sagen, Einer hat es gelesen und hat gesagt, Mensch, das musst du unbedingt, also Mundpropaganda. Und am Ende hat sich es weltweit 1,5 Millionen Mal verkauft.
Ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, das war eine Zahl
war nur
aus
die deutsche
2012 12, oder so.
Ja,
also
genau.
Das müsste mittlerweile noch viel mehr sein.
Also zu den Wundern und zu den Rätseln erzähle ich gleich mal mehr. Ich würde gerne erst mal sagen, worum es geht. Und das offenbart in wirklich in aller Kürze der erste Satz dieses Buches. Das ist die Geschichte des Musikers Johannes Elias Alder, der 22-jährig sein Leben zu Ende brachte, nachdem er beschlossen hatte, nicht mehr zu schlafen. Die Frage ist, warum will der nicht mehr schlafen? Er hat sich heftig in seine Cousine Elsbeth verliebt und er war sich sicher, dass der, der wirklich liebt, jeden Augenblick seines Lebens auch lieben muss. Und wenn man schläft, geht das nicht. Also hat er beschlossen, er schläft nicht. Wer schläft, liebt nicht. Bis er zu dieser Einsicht kommt, dauert es aber fast 300 Seiten, voller Irrungen und Wirrungen. Dieser Roman beginnt Anfang des 19. Jahrhunderts. Johannes Elias Alder wächst in einem Dorf in Vorarlberg auf. Als er 5 ist, hat er eine Erscheinung.
Also in so einem österreichischen Bergdorf.
Genau. Als er 5 ist, hat er eine Erscheinung, ein akustisches Wunder. Er sitzt auf einem großen Stein in einem Bach und kann plötzlich die Klänge des Universums hören, was immer das auch sein mag. Und er hört den Herzschlag seiner Cousine Elsbeth, die gerade geboren wird. Das alles macht ihn unendlich glücklich, aber es ist auch eine große Last für ihn. Er kann nämlich hören, was andere nicht hören. Er kann sich mit den Tieren unterhalten. Er hört Klänge, die für andere unerreichbar sind. Und das macht ihn zum Außenseiter. Später wird er dann Organist im Dorf. Er nimmt an einem Orgelwettbewerb teil, wo sein musikalisches Genie die Hörer verzückt und die werden genau wie er der Welt entrückt, aber eben nur für diese 2 Stunden dieses Orgelkonzert. Die Cousine Elsbeth, die hat er sich eigentlich irgendwann aus dem Kopf geschlagen, bis dieser Spruch eines Wanderpredigers ihn wieder daran erinnert, wer liebt, schläft nicht. Und für ihn ist das die Erklärung, dass seine Liebe an Elsbeth, er hat es ja versucht, aber das muss man selbst lesen, eigentlich gescheitert ist. Und jetzt denkt er, wenn er wach wird, dann wird Elsbeth die seine. Das klappt aber nicht. Dieser Johannes Elias Alder wacht sich zu Tode und der Tod erscheint ihm frei nach einem Choral von Johannes Sebastian Bach als Schlafes Bruder. Was er zwischen dem Anfang des Buches, in dem sein Tod schon feststeht, bis zur letzten Seite alles erlebt, das ist eine Menge und das würde ich mir gerne jetzt ersparen zu erzählen. Dann sitzen wir bis morgen früh noch hier, weil das wirklich auch manchmal sehr kleinteilig ist.
Sorry, ich muss gerade einen Gedanken teilen. Ich komme mir zum ersten Mal vor wie der Feuilleton-Podcast hier. Frei nach Johann Sebastian Bach.
Ja, das habe ich mir, vielleicht habe ich es auch irgendwo abgeschrieben, weil hinten ist nämlich...
Nee, das ist schon so.
Ja,
ja,
ist auch, Bach. Ja, es ist vielleicht auch diese Sprache, die sich durch dieses Buch zieht, die einem, wenn man es dann versucht aufzuschreiben, selbst da irgendwie klebt sich so überein. Also dieses Buch hat mir Mühe gemacht. Es hat viele, viele Seiten gebraucht, bis ich mich an den merkwürdigen Ton gewöhnt hatte, an diese verschrobene, an diese altertümliche Sprache, an diese merkwürdigen Wörter, die dem Vorarlberger Dialekt entlehnt sind. Er sagt zum Beispiel immer Guben und das heißt, glaube ich, Stube oder Zimmer oder so, weil dieser Autor Robert Schneider auch aus dem Vorarlberg kommt, der ist Österreicher. Und es hat mir Mühe gemacht, weil die Handlung nur ganz mühsam nach vorn kommt, oft auf der Stelle tritt und über eine ganze Seite zu verfolgen, welch himmlische Gefühle dieser junge Mann bekommt, wenn er da Orgel spielt. Das war einfach mühsam. Es war einfach unglaublich anstrengend. Und wie er da sprachlich zwischen den Tönen jubiliert, wie er sich versteigt in eine Sprache, bei der konnte ich und wollte ich eigentlich nicht mithalten. Ich kann nachher gerne mal ein Stück vorlesen, dass das klar wird. Aber ich glaube, vielleicht kann man es einfach glauben, dass es eine schwierige Geschichte ist.
Ja, ich habe es ja auch gelesen. Ich kann nur nicken. Es ist wirklich eine Sprache. Also das Buch ist ja 1992 rausgekommen und da war der Autor 31. Der ist jetzt 62. Das heißt, er hat mit 31 dieses Buch geschrieben. Und das habe ich erst erfahren, als ich fertig war. Für mich hat sich das gelesen, als würde das ein uralter Mann schreiben, der längst schon nicht mehr lebt. Aber der ist einfach ein 62-jähriger Typ heute, der damals so abgedriftet ist in diese Sprache. Und für mich hatte das ganz doll Deutsch-LK-Vibes, dieses Buch. Also es erinnert inhaltlich ein bisschen an das Parfüm, finde ich. Diesmal ist es halt eher das Gehör.
Aber das Parfüm ist viel
feiner. Inhaltlich an das Parfüm, weil es eben hier nicht um den Geruch
Hören
geht,
genau,
sondern ums Hören. Und so vom Lesen hat mich das so an, keine Ahnung, an Prinz Friedrich von Homburg, von Kleist erinnert oder Wojciech damals so. Aber das sind halt Bücher, die sind 200 Jahre davor rausgekommen. Da kann ich ja sagen, okay, die Sprache damals von Herrn Kleist, das war vielleicht so. Aber das hat mich schon echt verwundert. Das muss ja 1992 schon komplett aus der Zeit gefallen geklungen haben.
Und er hat, was ich ganz witzig fand, er hat zwischendurch ganz ironische Bemerkungen gemacht. Also zwischendurch denkst du, wo kommt das denn jetzt her? Der lebt ja in der Zeit. Aber das geht fast unter in diesem, und das ist eine, ich konnte auch nicht durch das Buch, ach, durchhasten ist ja falsch, aber ich hätte gern schneller gelesen,
weil das
nicht funktioniert, weil du gar nicht mehr Subjekt, Prädikat, Objekt zusammenkriegst, weil du denkst, wo war er jetzt, und dann fängst du wieder von vorne an und also nicht von vorne, sondern nur von vorne in dem Satz, und das war, also zwischendurch, ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass dieses Buch ein Bestseller geworden ist. Und ich habe mich, also ich merke auch, dass ich hier sehr, sehr zurückhaltend eigentlich kritisiere, weil ich
eigentlich fandst du es scheiße.
Ja, weil, danke. Oh, wie schön, endlich hat es einer gesagt. Weil ich auch keinen verbrellen möchte von den vielen, die uns das empfohlen hat. Und ich frage mich wirklich, ob die es empfohlen haben, das Buch auch alle gelesen haben. Es gab irgendwann eine Verfilmung mit André Eisermann. Der war dieser junge Typ. Und ich habe mir den Trailer angeguckt zu dem Film. Und der ist wirklich beeindruckend. Und hat, also das nimmt dich echt mit, auch wenn es nur anderthalb Minuten sind. Und da habe ich mich echt gefragt, ob viele vielleicht diesen Film damals gesehen haben und gesagt haben, toller Film ist gleich tolles Buch. Mhm. Und das Buch ist, das macht einen Riesenunterschied. Und dann, das habe ich hinten gelesen, da hat Rainer Moritz, der auch Publizist ist und auch Rezensent. Danke. Der auch Publizist ist und auch Rezensent, der hat hinten nochmal so anderthalb Seiten oder zwei Seiten geschrieben.
Das fand ich aber gut.
Das fand ich auch gut, dass man es nochmal einordnen kann. Aber damals sind wirklich so, damals in den Feuilletons haben die irgendwann mal dieses Buch entdeckt und in den höchsten Tönen gelobt. Und so wie es gelobt haben, hätte ich es damals schon nicht verstanden und ich hätte es damals schon nicht gelesen. Also mir ist das ein bisschen ein Rätsel und ich wüsste gerne, also ich hätte gerne, dass die es uns so von Herzen empfohlen haben, mal einfach zwei, drei Sätze nicht mehr schreiben, was sie an diesem Buch fasziniert hat.
Also ich glaube, zum einen gibt es manchmal so Dynamiken in dieser Buchwelt. Da wird irgendwas an der einen oder anderen Stelle gehypt und dann entwickelt es sich, so wie du gerade gesagt hast, Mund-zu-Mund-Propaganda, und dann will man irgendwie Teil dessen sein. Und dann ist das auch jetzt so ein bisschen dieses, oh, es ist ein Klassiker. Und da gibt es ja Superlative noch und nöcher rund um dieses Buch. Ich teile deine Meinung, es war anstrengend, weil wir beide aber auch, glaube ich, keine Klassiker-Girls sind, sondern ganz anders lesen. Trotzdem, und es würde mich interessieren, ob du das auch gespürt hast, hatte ich eine kleine Faszination auch, eine kleine beim Lesen. Für dieses Setting und für dieses, da war ja auch manchmal sowas fast Surreales drin. Also dieses, ich habe mir hier mal so einen Satz, dieser Moment, wo er mit 5 Jahren dann dieses absolute Gehör entwickelt. Da heißt es dann, Geräusche, Laute, Klänge und Töne taten sich auf, die er bis dahin noch nie gehört hatte. Elias hörte nicht bloß, er sah das Tönen, sah, wie sich die Luft unaufhörlich verdichtete und wieder dehnte, sah in die Täler der Klänge und sah in ihre gigantischen Gebirge. Er sah das Summen seines eigenen Blutes, das Knistern der Haarbüschel in den Fäustchen. Und das fand ich schon, da dachte ich so, boah, krass, das ist schon gut gemacht. Und so dieses ganze Bergdorf-Setting und so, das fand ich schon nicht schlecht. Das hatte sowas märchenhaft Surreales. Aber die Geschichte war viel zu lang, weil der Autor meiner Meinung nach auch viel zu viel erzählt und erklärt, anstatt uns die Fantasie zu überlassen. Also es hatte einfach dadurch für mich keinen Drive, sondern es war sehr verschroben irgendwann.
Mich hat beeindruckt die Derbheit. Und es gibt eine Stelle, da beschreibt er seine Mutter. Und da würde ich gerne mal vorlesen, weil das ist wirklich, da habe ich gedacht, hoppla. Also,
das ist noch recht am Anfang, ne?
Seite 50 ist das. Sie wusch sich nicht mehr, kochte wochenlang nichts anderes als Grießmus, fraß und stopfte das stehengelassene Mus in sich hinein, wurde fettleibig und im Gesicht weiß wie Speck. Ihren Seff mochte sie nicht mehr beschlafen und als sie fett wie eine tragende Sau geworden war, das Wort kam aus dem Mund ihrer einzigen Freundin, mochte wiederum der Seff sie nicht mehr lieben. Dabei war sie erst 26 Jahre alt. Im Weiteren gab sie sich rätselhaften Kulten hin, wanderte des Nachts betend und singend durch Eschberg, das ist dieses kleine Nest, setzte Kröten, brennende Kerzen und suhlte sich halbnackt im Herbstlaub, ließ Mistkäfer über ihren Bauch krabbeln, verstopfte ihre Scham mit Lehm und schnitt sich zuletzt aus ihrer linken Wange das Fleisch heraus.
Ja, das meine ich mit, das ist so fast so abstrakte Kunst. Also wenn ich mir das als Gemälde vorstelle, dann so ganz viel, wo man was reininterpretieren kann. Und wenn man zum Beispiel, also Algorithmus ist ja immer anders, aber als ich einfach nur bei Google eingegeben habe, Schlaf ist Bruder, dann gibt es ja immer so die Vorschläge bei Google. Und bei mir wurde vorgeschlagen, Motive, Interpretation, Zusammenfassung, Lektüre-Schlüssel. Und wenn das für ein Buch angegeben wird als die ersten fünf oder vier Vorschläge,
das mache ich demnächst auch. Das ist ja gut.
Dann heißt das eigentlich schon für mich oh, weil dann fühlt es sich vielleicht wirklich ein bisschen an wie Schule und als müsste man überall was reininterpretieren und das ist ja im Prinzip erstmal nichts Schlechtes, außer es fühlt sich halt an wie Arbeit. Und für mich hat sich das auch angefühlt wie Arbeit. Was ich tatsächlich viel spannender fand als dieses Buch, war, mich so ein bisschen einzulesen rund um den Autor, um Robert Schneider, weil mich einfach interessiert hat, was ist das für ein Typ? Wie lebt man mit so einem Welterfolg, wenn man das mit 31 geschrieben hat?
Der hat ja nichts mehr auf die Kette gekriegt hinterher.
Gar nichts mehr. Also der hat, glaube ich, dann auch in den 90ern relativ kurz danach noch zwei Bücher geschrieben. Das dritte dann wurde komplett zerrissen von allen Kritiken, also richtig, richtig mies. Und dann hat er, glaube ich, 15 Jahre oder so nichts mehr geschrieben und erzählt auch in Interviews ganz, ganz toll dazu. Es gibt ein Interview in der Süddeutschen Zeitung, da sagt er über Erfolg: Wie ein Tumbator torkelte ich damals aus meinem Bergdorf mit 70 Einwohnern in die Welt. Erfolg verändert, ob man es wahrhaben will oder nicht. Misserfolg übrigens auch. Dennoch blieb mein Dorf der einzige Ort, wo ich geerdet war. Diesem Ort verdanke ich alles. Und wenig später geht es dann um das zweite Buch, was er dann geschrieben hat. Und da sagt er: Ich wollte es besser machen, habe mir 5 Jahre lang Zeit gelassen. Ich wollte zu viel. Das zweite Buch musste scheitern. Ich hatte gar keine Chance. Dass die Rezeption des Buches zu einer persönlichen Hetzjagd auf den Autor wurde, hat mich damals unglaublich irritiert und auch sehr verletzt.
Das ist mir ja sehr sympathisch. Hätte ich es nochmal ganz anders gelesen.
Total sympathisch. Oder? Der wird von dem porträtierenden, ich habe leider jetzt den Journalisten blöderweise mir nicht notiert, aber es ist ein Porträt mit so eben langen Zitaten und der hat ihn als leicht verschrobenen Intellektuellen beschrieben und so liest sich dieses Interview auch. Ein letztes Zitat noch, das ist, glaube ich, sogar aus einem anderen. Das schreibt er auch nochmal über seine Arbeit und das Schreiben dann nach diesem Erfolg und sagt: Ich war leer und konnte nur eines tun, warten, mich ernst nehmen und hoffen, dass ich wieder einen Satz schreiben kann, dem ich vertraue.
Oh, Wahnsinn.
Heftig, ne? Andererseits war ich mit einem öffentlichen Bild von mir konfrontiert, in dem ich mich nicht mehr wiedererkannt habe. Ein Fremder sah mich aus den Zeitungen an, eine Fratze meiner selbst.
Boah, ist das brutal, was... Hör mal, das wäre übrigens auch mal ein tolles Thema, Kritik. Oder? Das ist, weil dem hat sie den Boden unter den Füßen nach so einem Riesenerfolg und dann ins Bodenlose gefallen.
Wobei ich nicht weiß, was ihm mehr geschadet hat nach diesen Interviews, der Erfolg oder die Kritik, weil ich glaube, er bezieht sich da auch ganz viel auf den Erfolg.
Ja.
Und auf das, was auf so einen Erfolg folgt. Also wenn das dein erstes Buch ist und das wird ein Weltklassiker, ich glaube, das wird in 36 Sprachen übersetzt oder so, das macht einen fertig. Und heute ist er Familienvater im Hauptberuf. Also er ist Hausmann und seine Frau ist Kapitänin bei der Lufthansa. Und er kümmert sich um die Kinder und hat jetzt 2022 nochmal ein Buch geschrieben, aber irgendwie so Kurzgeschichten, nichts Wildes. Und das ist wirklich so ein One-Hit-Wonder-Typ.
Tja, das macht mir das... Ich wollte jetzt spontan sagen, ich lese es nochmal, werde ich auf keinen Fall tun. Das tue ich mir einfach nicht nochmal an. Aber das ist, ich habe übrigens, ich habe Jochen gefragt, meinen Mann, kennst du Schlafes Bruder? Und dann sagt er, ja klar, kenne ich das, ich komme jetzt gerade nicht auf den Autor. Und er war fest überzeugt, dass es irgendwie ein Klassiker Heinrich von Kleist oder irgendwie
ja,
sowas
weil es
ist, ne?
Ist. Man kann es da so vom Gefühl so einreihen, aber deswegen hat mich das A so verwundert, dass es 1992 erschienen ist und B von einem 31-jährigen Typen.
Wahnsinn. Darüber sollte man schreiben. Er sollte darüber mal schreiben. Das
ja, also eine
spannend.
Biografie von über den würde ich total gerne lesen. Also einfach ein persönliches Buch. Ja. Aber da hat ja auch nicht jeder Lust drauf. Und ich glaube, der ist einfach ein bisschen schreibgeschädigt für sein Leben.
Schönes Wort. Schreibgeschädigt. So. Ja, super. Jetzt kommt...
Apropos geschädigt.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, also das Buch, das ich auf Empfehlung unserer Podcast-Community hin jetzt vorstelle, das heißt Mein Jahr der Ruhe und Entspannung und ist von Otessa Moschweg, hatte ich noch nie vorher gehört, weder den Titel noch die Autorin.
Ich hatte die Autorin schon mal gehört, aber ich habe nichts von ihr gelesen.
Ich glaube, 2015 war ihr erstes Buch für den Man Booker Prize nominiert, da hätte sie einem über den Weg laufen können. Aber das hier hat dann auch ganz gut Publikum bekommen, glaube ich, dieses Buch. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe bei diesem Titel direkt aufgehorcht. Deswegen habe ich auch sofort gesagt, ja, ich nehme das gerne als Buch hier für diese Folge heute. Weil Mein Jahr der Ruhe und Entspannung klingt wie etwas, das ich mir auch mal wünschen würde. Also so auch diese Sehnsucht nach Ruhe und einfach mal raus, einfach mal nichts und niemandem irgendwas beweisen, zeigen, machen, keinen Druck, keine Verpflichtung, nichts. Klingt ja erstmal wie ein Traum.
Super. Der Titel dieses Bildes, was vorne auf dem Cover drauf ist, heißt Eine junge Frau in Weiß und gemalt wurde es 1789 und der Maler heißt Jacques-Louis David, das ist ein Franzose und jetzt hängt, das ist ein berühmtes Bild, hängt in der Nationalgalerie von Washington und als ich dieses Cover gesehen habe, habe ich gedacht, oh nee, historischer Roman, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Und ich war so überrascht und habe mich so gefreut, als ich angefangen habe zu lesen, weil es hat mit dem Altertum oder was auch immer nichts zu tun.
Ja, und es hat auch nichts mit diesem Traum von oh, ein entspanntes Jahr der Ruhe und Entspannung hat es auch nichts zu tun. Das ist eher die Utopie-Version. Hier ist es ja ganz anders. Hinten drauf steht ein Satz aus dem Buch zitiert. Ja. Süßer Schlaf, nichts bereitete mir so viel Freude, schenkte mir so viel Freiheit und gab mir Macht. Das sagt die Hauptfigur an einer Stelle und scheint gar nicht selbst zu bemerken, dass dieser Schlaf, dem sie sich dahin gibt, sehr wenig zu tun hat mit Freude und Freiheit und Macht. Im Gegenteil. Aber von Anfang an. Es geht hier um eine junge New Yorkerin, 26 Jahre alt, die ein scheinbar gutes Leben führt an der Oberfläche. Sie ist schön, sie ist schlank, sie hat an einer Elite-Uni studiert, sie wohnt in der Upper East Side, sie arbeitet nach ihrem Abschluss in einer Kunstgalerie und sie hat Geld, weil sie vor wenigen Jahren ordentlich was geerbt hat. Die Eltern sind tot, der Vater gestorben an Krebs, die Mutter an Alkohol und an so einem Punkt hört man es schon ein bisschen, da gibt es auch einen nicht so schönen Teil in ihrem Leben. Eine Vergangenheit, in der sie also einige Traumata nicht verarbeitet hat. Ja?
Möchte ich sofort rein. Das fand ich faszinierend, zumindest am Anfang oder sagen wir die erste Hälfte des Buches, dass sie das völlig lakonisch hingenommen hat. Also es war, sie hat über Schönheit gesprochen mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit. Sie hat über ihre alkoholkranke Mutter und über den Vater und diese wenigen Emotionen, die diese Eltern hatten, oder soll man besser sagen, gar keine für ihr Kind. Das hat sie, war halt, wie es war. Und da hat sie nicht drüber gejammert, zumindest in der ersten Hälfte dieses Buches nicht. Und sie sagt, ich gucke mich im Spiegel an und ja, ich bin schön, immer noch. Und das fand ich, also dieses vermeintliche Selbstbewusstsein, was ich da zeige, das hat
ja,
mich
vermeintlich
schwer.
Ist. Ja, natürlich
hat mich am Anfang schwer beeindruckt.
Und daran merkt man ja schon, wir bewegen uns da irgendwie in einer sehr oberflächlichen Welt und sind im Prinzip jetzt auch schon so voll mittendrin in dem, was sie so ausmacht, weil sie eben nicht nur durch diese nicht verarbeiteten Traumata in der Vergangenheit, sondern auch durch alles um sie herum ja einem Wunsch nachgeht, oder es kommt ein Wunsch in ihr auf, nämlich alles um sie herum einfach auszuklammern, der Gesellschaft den Rücken zu kehren und, so sagt sie es an einer Stelle, völlig zu verschwinden. Also es wirkt erstmal, wenn man das jetzt alles so hört, was wir aufgezählt haben, total wahnwitzig, ist es auch. Aber sie sagt an der Stelle, wo sie es so ein bisschen erklärt, anfangs wollte ich nur ein paar Downer, um meine ewig kritischen Gedanken zu ersticken. Der stetige negative Ansturm in meinem Hirn machte es mir schwer, nicht alles und jeden zu hassen. Also diese Frau hat psychisch sehr, sehr große Probleme mit sich und dem Leben um sie herum. Und aus diesem Grund.
Aber das kommt mit unglaublicher Leichtigkeit daher. Das hat mich so beeindruckt.
Fandest du?
Ja.
Nee, fand ich dann an der Stelle schon nicht, weil wenn mir jemand sagt, so ich will eigentlich verschwinden und ich versuche nicht alles um mich herum zu hassen, spätestens da ist es schon gekippt für mich, und allerspätestens an dem Punkt, an dem sie dann eben aus diesem Grundgefühl heraus sagt, sie will Winterschlaf halten. Das ist die Grundidee des Buches. Eine junge Frau will Winterschlaf halten, und zwar mit Hilfe eines Cocktails aus Medikamenten. Also es ist alles dabei, Schmerzmittel vor allem, Psychopharmaka,
Schlafmittel,
und die verschreibt ihr eine sehr dubiose Psychiaterin.
Eine wunderbar durchgeknallte, da habe ich sehr gelacht, weil jede Wette, dass die Autorin in Therapie war und das so wunderbar
auf die Spitze gedreht
hat. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, die ist wirklich eine Karikatur einer Psychiaterin, weil die alles falsch macht, was man falsch machen kann, und dieser Frau alles verschreibt ohne Punkt und Komma, und mit diesen Mitteln schießt sich diese junge Frau dann jeden Tag, um nur noch zwischendurch in so einem tranceähnlichen Zustand wieder aufzutauchen und den ganz wenigen Grundbedürfnissen nachzugehen, die wir Menschen so haben. Das verändert natürlich alles in ihrem Leben. Sie verliert ihren Job, sie bekommt nur noch ganz selten Besuch von ihrer komischen Freundin Reva, zu der sie eben dieses merkwürdige Verhältnis hat. In den Gesprächen der beiden geht es dann auch wirklich nur noch um Oberflächliches, um Körper, um Aussehen, um Sex. Und dann gibt es noch Trevor, ihren Fuckboy, kann man sagen. Also der ist eigentlich nur da für Sex.
Das hat mich total genervt, wie der mit der umgegangen. Also da habe ich, ja.
Ja, auch so eine komische Verbindung zwischen den beiden. Also ihr gesamtes Umfeld ist so sinnbildlich für das, wovor sie fliehen will. Und das macht sie dann eben mit diesem Dauerschlaf. Aber irgendwann wird ihr klar, und da sind wir beim Thema Schlafwandeln, dass sich das Unterbewusstsein nicht so einfach steuern lässt. Und ihr schlafendes Ich entwickelt dann so eine Art Eigenleben. Und sie stellt fest, dass sie, während sie schläft, unter diesem Medikamenteneinfluss, dass sie unterwegs ist, dass sie Ausflüge unternimmt. Sie findet in ihren Wachphasen Fotos von Männern, mit denen sie unterwegs war, trinken war. Sie findet Chatverläufe, sehr derbe auch, in denen sie mit Fremden schreibt, ihnen dann sogar Fotos schickt von intimsten Körperstellen. Sie fängt an, sich mehr und mehr selbst zu misstrauen und gerät in eine immer tiefere Schleife aus Zweifeln und Ängsten und auch Medikamentenkombinationen, bis sie gar nicht mehr schlafen kann plötzlich und dann total lethargisch tagelang denselben Film in Dauerschleife guckt. Also man reist dann mit ihr durch diesen Winterschlaf, den sie macht, der eigentlich nicht so richtig einer ist, sondern einfach nur eine crazy Aktion, bei der man sich an den Kopf fasst und denkt, Kind, stop.
Stop it now.
Stop genau. it now, please. Also, wir verraten jetzt natürlich nicht, wie das Ganze ausgeht, aber im Prinzip ist hier auch der Weg das Ziel, beziehungsweise ist meiner Meinung nach die Idee das Ziel, weil das ist das Beste an dem Buch, finde ich, diese Idee, ich lasse da jemanden Winterschlaf halten,
also sie hat
und schreibt drüber.
Sie hat irgendwann gesagt, ich hing immer weniger am Leben. Wenn ich so weitermachte, dachte ich, würde ich völlig verschwinden und in neuer Form wieder auftauchen. Das war meine Hoffnung. Mhm. Also das, aber ich gehe nicht ganz d'accord mit dir. Also das hört sich jetzt, das ist dramatisch, aber es ist mit einer unglaublichen Leichtigkeit beschrieben. So fand ich das. Ich habe zwischendurch wirklich auch oft gelacht, weil was die sich eingebaut, ich meine, das kann keine Realität sein, weil die wäre schon längst tot gewesen, wenn sie dieses Zeug wirklich... Und das ist so ein amerikanischer Roman, weil die Amerikaner ja wirklich, du gehst ja in den Drugstore und holst dir den Kram, den du brauchst. Und das macht sie ja auch. Und ein bisschen was ist verschrieben und das andere wirft sie einfach so ein. Also ja, ich fand das...
Wobei ich habe es, glaube ich, schon ein bisschen ernster dann gelesen. Ich fand es schon echt... hart auch, also natürlich sind da humorvolle Passagen drin, allein schon diese Psychiaterin und auch zwischendurch so ihre Gedanken, das hat sie gut gemacht. Aber der Grundkern dieser Geschichte ist natürlich ein ernster und ist natürlich auch eine Gesellschaftskritik irgendwie. Also ich glaube, da hat mir zum Beispiel Interpretieren jetzt Spaß gemacht, weil ich mich gefragt habe, was will die Autorin uns jetzt damit sagen? So ganz habe ich es nicht verstanden. Also mir fehlte so ein bisschen die übergeordnete Ebene und ich habe auch manchmal gemerkt, es ist natürlich schon ein schwieriges Unterfangen, ein Buch zu schreiben über eine Person, die hauptsächlich schläft. Diesen Kern, das Schlafen, den kannst du halt schwer beschreiben, wenn es auch aus der Ich-Perspektive beschrieben ist. Also ich, in der Umsetzung fand ich es dann hier und da so okay, aber die Grundidee finde ich das super.
Fand ich auch gut.
Und es hat mich nicht gelangweilt, dieses Buch.
Mich auch nicht. Ich habe es natürlich direkt nach Schlafes Bruder gelesen. Da langweilt dich dann gar nichts mehr.
Also dann erübrigt sich meine Frage, wenn du dich für eins der beiden Bücher entscheiden müsstest.
Erübrigt sich total. Ja. Ein Rezensent hat geschrieben, und das trifft es auf den Punkt, sie haut ihre Pointen so glasklar raus, als hätte sie hunderte davon. Und das fand ich so richtig. Ich würde gerne eine kleine Stelle vorlesen. Mhm. Das ist ganz am Anfang, wo ich noch sehr über dieses Buch gelacht habe und mich einfach auch sehr gefreut habe, dass ich es lesen konnte. Sie hat Kunst studiert, hat auch ihren Abschluss gemacht und arbeitet jetzt in so einer fancy Galerie und so. Und dann beschreibt sie eine kleine Ausstellung. Für ein Objekt waren winzige Marzipanfrüchte und Hasenfuß-Schlüsselanhänger in Plastikfolie verpackt, für ein anderes Trockenblumen und Kondome, zusammengerollte benutzte Slip-Einlagen für String-Tangas mit Gummigeschossen, ein Big Mac mit Fritten und ein billiger Rosenkranz aus Plastik, die Milchzähne der Künstlerin, zumindest behauptet sie das, mit M&Ms in Weihnachtsfarben, billige Regelverstöße für läppische $25,000 das Stück. Und dann war da noch Max Welsch mit seinen großformatigen Fotos von Schaufensterpuppen in hautfarbenen Stoffen gewandelt. Das finde ich großartig, wie sie so ganz sachte den Kulturbetrieb auf die Schippe nimmt.
Ja, und damit also eigentlich wirklich unsere gesamte Gesellschaft, ja. Weil es ja total absurd ist, für sowas 25.000 Euro zu zahlen. Und wer von uns stand nicht schon mal vor einem Bild im Museum und dachte sich, oh, ein blaues Quadrat für 96.000 Euro. Wie konnte das passieren? Und gleichzeitig, ja, wie du sagst, es ist ein Mix aus lustig verpackt, aber im Kern schon ernst, glaube ich. Am Ende kommt auch noch der 11. September mit rein.
Das wollte ich gerade noch sagen. So en passant sagt sie, dass wir sagen jetzt nicht wer, dass da jemand ums Leben gekommen ist, den sie gut kannte. Ich fand zum Beispiel, dass es am Ende, also sagen wir mal die letzten 30, 40 Seiten, war es mir einfach zu viel.
Ja, mir auch, genau.
Es fasert so aus, sie findet kein Ende, kein richtiges.
Auch dieser 11. September, ich glaube, also ich habe in einem Interview gelesen, so ein bisschen eine Erklärung. Sie hat halt gesagt, sie hat angefangen zu schreiben. Das Buch spielt im Jahr 2000 und dann macht sie ein Jahr Winterschlaf und auf einmal ist der Autorin aufgefallen, ah ja, dann endet das ja oder dann geht das auch über den 11. September. Und ich glaube, gerade in Amerika, in New York, das musste dann da irgendwie eine Rolle spielen. Und es ist jetzt auch kein 9-11-Buch, aber das kam dann am Ende noch und so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, weil man war so, hä, aber ich bin doch die ganze Zeit eigentlich bei
ihr. Die letzte halbe Seite.
Ja, genau. Und dann nimmt das so einen riesen Raum noch ein und dann ist man so raus aus dem Buch. Aber ich bin da auch rausgegangen und habe mich nicht schlecht gefühlt, habe aber auch nicht gedacht, hey, das ist das beste Buch, was ich jemals gelesen habe.
Und ich würde es auch, wenn jemand sagt, ein Buch übers Schlafen, würde ich es nicht empfehlen. Ich würde keines von beiden empfehlen.
Ich glaube, ich auch nicht, tatsächlich. Aber wenn ihr jetzt überlegt, welches ihr lesen sollt, dann sagen wir, glaube ich, das Zweite.
Unbedingt das. Es sei denn, ihr wollt mal so richtig arbeiten beim Lesen, dann lest Schlafes Bruder.
Oder ihr wollt wissen, ob wir falsch liegen oder der Rest der Welt.
Natürlich, der Rest der Welt.
Eine Frage, zwei Seiten.
Irina fragt, Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ihr schon mal darüber gesprochen habt, wie ihr zu Büchern im Schlafzimmer steht. Für mich ist das Lesen als solches quasi an mein Bett gefesselt. Ich lese jeden Abend und wenn ich nachts aufwache, lese ich auch. Seit ich mit meinem Freund zusammenlebe, nutze ich dafür einen E-Reader, um ihn nicht zu wecken. Einer Freundin von mir habe ich empfohlen, dass sie das auch mal ausprobieren soll, aber für sie war das überhaupt nichts, obwohl sie auch gerne liest. Das fand ich spannend. Also, meine Frage, gehören Bücher für euch ins Schlafzimmer zum Einschlafen? Denn anders als bei mir sind sie ja für euch oft Arbeit und die will man bekanntlich nicht mit ins Bett nehmen.
Sehr richtig. Ich glaube, wir haben schon mal übers Lesen im Bett gesprochen, aber eher so technischer. Also wie halte ich das Buch im Bett richtig, weil das ja auch irgendwie so eine Besonderheit ist. Ich kann das tatsächlich noch ergänzen, weil jetzt gerade kurz bevor wir ins Studio gegangen sind, kam noch eine E-Mail von Alex, der schreibt, euer Podcast ist eine riesige Inspiration für mich und mein Stapel mit noch zu lesenden Büchern steigt rasant, seit es euch in meinem Leben gibt. Wie schön. Gleichzeitig leide ich unter einem Problem, das diesen Stapel leider nur ganz langsam kleiner macht. Sobald ich ein Buch aufblättere, völlig losgelöst von dessen Qualität, werde ich oft schlagartig schrecklich müde und schaffe manchmal nur ein paar Seiten, bis mir die Augen zufallen. Bin ich der Einzige, der regelmäßig dieses Problem hat? Wie schafft ihr es als Profileserin, wenn ich auch schön bin, Profileserin, lange und konzentriert am Stück zu lesen, ohne einzuschlafen?
Weil wir es müssen, glaube ich. Ne? Also muss ja ein Buch fertig haben, damit du empfehlen kannst, was drüber schreiben kannst, im Radio was sagen, im Fernsehen.
Aber wenn man einschläft, schläft man ein. Also es ist ja auch selten was, was man kontrollieren kann. Also
dann machst du halt ein Nickerchen mal eine Viertelstunde und schreckst wieder hoch. Genau. Also ich habe ja von dir gelernt, dass man im Bett unbedingt lesen soll, weil es ist, und für uns ist Buchlesen auch Arbeit. Und ich habe gemerkt, dass ich die Bettwäsche mit roten und blauen Filzstiften verschmiere, weil ich halt einen Filzstift habe, um mir gute Stellen anzuschreiben oder Eselsohren.
Ist auch geil, wenn die Bettwäsche eigentlich weiß ist und dann Gäste sagen, oh toll, diese gesprenkelte Bettwäsche.
Ja, ist, genau. Nee, das ist also Filzstift. Für mich gehören Bücher im Schlafzimmer schon dazu. Also es liegt jetzt nicht auf meinem Nachttisch, sondern ich nehme es vom Schreibtisch mit ins Bett. Und ich habe eine Nachttischlampe und mein Mann stört sich überhaupt nicht dran. Der dreht sich auf die andere Seite und sagt, lies ruhig weiter. Und ich glaube, dass das ein Glücksfall ist. Mhm. Also mich würde es total stören, wenn einer
bis nachts... Ich würde es auch so sehr stören. Ja. Aber ich habe da auch Glück. Ich habe der, also mein Tipp, den ich dir gegeben hatte, war nicht abends lesen, sondern morgens. Das ist mein Trick immer gewesen. Ich habe aber gemerkt, gerade jetzt in diesem Monat durch die Buchmesse und so, musste ich einfach unglaublich viel lesen. Und manchmal lag ich abends im Bett und habe gemerkt, das ist eigentlich verschenkte Zeit jetzt gerade. Vielleicht solltest du dir doch mal angewöhnen oder lernen, auch abends zu lesen, weil es ja auch voll gesund sein soll. Und dann habe ich mich da mal so ein bisschen eingelesen, ganz losgelöst jetzt hier von der Folge, und habe gelernt, dass die Hauptursache, weshalb man müde wird beim Schlafen, upsi, dass man müde wird beim Lesen, das Licht ist, das falsche Licht. Weil wir Menschen halt so Tag-Nacht-Wesen sind. Das heißt, sobald die Beleuchtung schwächer wird, in welcher Art auch immer, denkt unser Gehirn, Dämmerung. Und man wird müde. Deswegen ist ein Tipp, glaube ich, mit einem E-Reader lesen im Bett. Das habe ich jetzt für mich entdeckt, weil man den auch nicht so umständlich halten muss und so. Das ist eh auch bequemer. Und du kannst halt die Helligkeit einstellen. Ja. Die Person nebenan freut sich auch, weil das Deckenlicht, die Nachttischlampe kann aus. Und man ist irgendwie, man hat dieses gleißende, helle Licht, das trotzdem auch gut für die Augen ist, weil diese E-Reader ja extra so konzipiert sind. Also vielleicht wäre das schon mal ein Tipp.
Also ich habe so eine Stasi-Nachttischlampe. Also die ist so ganz grell. Also die hat nur eine ganz kleine Birne und die kann ich direkt aufs Buch. Aber die ist sauhell und da kommt mein Gehirn überhaupt nicht auf die Idee, dass es jetzt mal runterschalten sollte, sondern führt mich bis zum Ende eines Buches. Wirklich.
Ich glaube, was vielleicht bei dir jetzt auch nicht so ein großes Ding ist, aber bei vielen von uns jüngeren Menschen, das Telefon, dass man das einfach aus dem Schlafzimmer verbannt und da dann nicht abgelenkt wird, weil dann hast du irgendwie noch eine halbe Stunde, in der du relativ fit bist im Bett, bevor dein Körper checkt, ah, ich bin im Bett, das ist doch der Ort, an dem ich eigentlich schlafen soll. Und das verdaddelst du und die letzten 5 Minuten fängst du dann an zu lesen und dann schläfst du ein. Vielleicht das auch noch und früher ins Bett gehen. Auch noch ein Tipp vielleicht.
Genau, das ist auch gut.
Ne, dass man echt sich diese Zeit mit einplant und sagt, wenn man die gerne im Bett verbringen möchte, lesend, dann ist die Konsequenz, dann muss man das halt auch als Aktivität planen und früher gehen.
Oder einfach mal auch die Glotze auslassen.
Ja.
Und das habe ich schon mal gesagt, wie schön Abende sind, die du mit einem Buch beschließen kannst, wenn du 2 oder 3 Stunden liest. Und wenn du gutes Licht hast, wirst du eben auch nicht müde. Ich wundere mich manchmal, also dass ich zum Beispiel bei Schlafesbruder, da habe ich, glaube ich, eine Menge im Bett gelesen, dass ich nicht geträumt habe. Also von diesem Gruselkram da wirklich.
Das ist wirklich mein Ding. Ich träume sehr, sehr klar und sehr viel und kann das fast so ein bisschen steuern, von was ich träume.
Oh, wie schön.
Aber deswegen ist es bei mir auch mega oft, wenn ich dann abends lese, dass ich dann auch irgendwas vermischt in meinen Träumen von dem, was ich da gelesen habe. Nie besonders schön, selten besonders schlimm, aber immer irgendwie wirr.
Also ich kann, das steht fest, ich kann keine Krimis nachts lesen.
Nee,
erstens, weil ich dann nicht aufhören kann, weil ich einfach wissen will, wer war es. Und ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass wir im Urlaub waren und getrennte Schlafzimmer hatten, damit ich eben richtig lesen konnte, weil das Licht nicht so gut war im Gemeinsamen.
Das ist Next-Level-Profileserin-Shit, wenn man getrennte Schlafzimmer hat, damit man in Ruhe lesen kann.
Und da hab ich wirklich einen spannenden, der natürlich total doof ausging, weil egal. Aber zwischendurch hat sich, weil Fenster stand weit auf, die Gardine bewegt.
Ah, das hast du schon mal erzählt.
Und
oh,
ich habe eine solche Angst gehabt, ja, weil ich dachte, irgendwie ist heimlich einer dann doch die Treppe und liegt unter Bett. Also Krimis ist nichts,
ja,
für mich.
Ja, also bin ich auch komplett sowieso ja raus, aber gar nicht dann abends. Was ich total spannend fand, das habe ich gelesen jetzt auch, als ich dann nochmal so ein bisschen recherchiert habe, einigen Experten zufolge ist, ich lese jetzt hier gerade ab, das ist aus so einem Text über Schlafen, einigen Experten zufolge ist die Art und Weise, wie Lesen unsere Fantasie anregt, dem Tagträumen sehr ähnlich. Dieser Prozess des geführten Tagträumens, den wir beim Lesen erleben, hat ähnliche Auswirkungen auf unser Gehirn wie der eigentliche Schlaf. Es gibt einige Gemeinsamkeiten, die beide aufweisen. Sowohl das Lesen als auch Tagträumen versetzen uns in einen Trancezustand, der dazu führen kann, dass wir früher einschlafen, als wir es uns gewünscht hätten. Also auch das kann ein Grund dafür sein, dass man immer einschläft beim Lesen.
Schön. Toll, was du wieder alles rausgefischt hast. Gefällt mir.
Ich liebe unseren Podcast. Allein dafür, dass man anfängt, irgendwie so Zeug zu googeln und das arbeiten darf.
Ich muss das auch mal lernen, dass man so, also du googelst ja ganz bestimmte Begriffe, ne?
Ja, ich google dann.
Du hast, was hast du gegoogelt? Schlaf.
Wahrscheinlich habe ich sowas gegoogelt wie Lesen im Bett oder warum werde ich habe dann gegoogelt, warum werde ich beim Lesen müde oder sowas. Und dann treibt mich das Internet von selbst, die Welle des Internets von einem Strand zum nächsten.
Ich werde doch noch Internetnutzer, ich sehe das schon.
Ich glaube, das hat Zukunft, dieses Internet.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ohne war, ganz ehrlich.
Wahnsinn, ne?
Oh Mann, ich bin ja noch in dem Alter, wo man früher mit Lexikon, wenn du nicht wusstest, wie man was schreibt oder wenn du nicht wusstest, in welchem historischen Bezug oder in welchem Jahr oder so, da hast du ein Lexikon von A bis Z gehabt, ja?
Ja, Lexikon ist das eine, aber jetzt sind wir ja auch zu zweit nach Koblenz gefahren vergangene Woche. Da haben wir einfach die ganze Fahrt über gequatscht und das Navi hat da sein Ding gemacht. Ich habe dich mehr schlecht als recht geleitet.
Das ging so.
Ich habe manchmal
das war süß, du hast das so, jetzt hier so, da hast du so eine Handbewegung gemacht, weil ich hatte
und
ja die Augen.
So, links oder was? Ich so, ja, hier. Also
ja, jetzt schon wieder.
Also, nächstes Mal fahre ich. Aber da denke ich mir jedes Mal, da sind ja Menschen früher mit einem so einem ADAC-Atlas.
Ja, und Menschen haben auch gefragt, können Sie mir bitte sagen, wo das Stadttheater von Koblenz ist? Hat auch funktioniert.
Macht kein Mensch mehr heute, ne?
Nein. Ja,
außer wenn man schlecht geleitet wird.
Außer ich, weil ich lese immer noch gerne Karten.
Ja, guck.
So.
So.
Unser nächstes Thema ist Trauer. Und ich finde das sehr spannend ist das völlig falsche Wort. Ich bin sehr bewegt und sehr neugierig auf das, was da an Büchern auf uns zukommen wird. Meine Empfehlung ist das Buch einer dänischen Autorin, die heißt Puk Qvortrup. Und ihr Buch heißt In einen Stern. Und sie ist jung verheiratet, sie hat einen kleinen Sohn und ist mit dem zweiten Kind schwanger. Und am Geburtstag dieses ersten Kindes, der wird 2 Jahre alt, geht ihr Mann kurz vor der Geburtstagsfeier nochmal joggen, Marathon, und kommt nicht mehr zurück, kriegt unterwegs beim Laufen einen Herzinfarkt und stirbt. Also ist von jetzt auf gleich weg. So, und das hört sich jetzt alles sehr, 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 sehr schön an. Es ist aber kein niedliches Buch, sondern es ist ein Buch, in dem sie beschreibt, wie sie mit der Trauer fertig wird, ein zweites Kind erwartend. Und das Spannende ist, dass es eben eine Geschichte aus dem richtigen Leben ist. Es ist ihre Geschichte.
Boah, schon Gänsehaut, wenn du es nur erzählst. Ich bin sehr gespannt drauf und habe auch ein bisschen Angst, aber ja, bin also auch generell auf diese Folge bin ich sehr gespannt. Wir hatten ja schon ein, zwei so Folgen, die in die Richtung gingen. Also wir hatten Endlichkeit und Mut, was dann irgendwie so abgedriftet ist. Da haben wir doch uns 2 Bücher empfohlen, wo es um Kinder ging, die verstorben sind. Und da ging es ja dann auch in so eine emotionale Richtung. Also schauen wir mal, wie es wird, wenn wir über Trauer reden. Ich empfehle dir das Buch Kurt von Sarah Kuttner, das bestimmt viele gelesen haben werden. Du, wie du mich anschaust, hier nicht. Das ist die Geschichte von Lena, die zusammen mit ihrem Freund Kurt ein Haus in Brandenburg gekauft hat. Kurt hat einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung. Das ist der kleine Kurt, also Vater und Sohn Kurt. Und als der dann ganz plötzlich stirbt, also der kleine Kurt, müssen Lena und der große Kurt nochmal von Null an lernen, wie man lebt, wie man liebt und wie man, Zitat, für jemanden da sein kann, der untröstlich ist. Das steht hinten drauf auf dem Buch. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Unglaublich trauriges und gleichzeitig irgendwie lebensbejahendes Buch. Sehr, sehr toll und zugänglich geschrieben. Und ich bin gespannt, was du sagst.
Bin auch gespannt. Wenn Kinder im Spiel sind, habe ich schon mal die Grundstimmung Traurigkeit.
Eigentlich. Ja, deswegen musste ich so an die Mutfolge denken jetzt bei dem Tipp. Aber ich habe nachgedacht und ich glaube, es ist das Buch über Trauer, was ich am liebsten mit dir besprechen möchte.
Schön, freue mich drauf.
Das machen wir dann.
So, von allen, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind beim Podcast,
gute Nacht.
Verabschieden wir uns und allen anderen, macht's euch nett in eurem Leben.
Vielleicht einen kleinen Mittagsschlaf nachher
so.
Oder so einen Vormittagsschlaf oder ihr nickt einfach weg, wie das Gegenüber von Christine bei ihrer Abi-Feier da. So, was hast du denn dann eigentlich gesagt?
Das war mir total
peinlich. Hast du den geweckt?
Nein, aber ich dachte natürlich, ich habe so langweilig erzählt, dass ich den nur wegen meiner ganz schönen Stimme in Nickerchen gequatscht habe. Der ist einfach.
Der hatte so eine Schlafkrankheit. Es gibt doch so Leute.
Ja, das hoffe ich. Entweder war es denen auch peinlich und sie haben den gar nicht drauf aufmerksam gemacht. Weißt du, wie im Zug, wenn
ja,
so,
ja.
Und wenn dann wie der Kopf so hochsteckt.
Oh Gott, das ist mir so peinlich, wenn sowas passiert. Oh Mann. Ja, gut. Wir sind hellwach und sind es auch nächsten Dienstag wieder.
Und freuen uns so.
Und freuen uns sehr.
Tschüss, Mona.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.